Heißt die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Wir sind ja der Branchenführer auf meinsportpodcast.de, wo ihr unsere gesammelten Folgen findet. Und ja, wir nehmen im Anschluss an ein, war wahrscheinlich ein Weltereignis auf, würde ich glaube ich sagen. Hast du geschaut, Bayern gegen Paderborn?
Habe ich geschaut.
Mitgefiebert natürlich.
Bin nicht begeistert. Ja klar, mit Steffen Baumgart fiebert man ja automatisch mit.
Es ist schon, also mir ist heute nochmal aufgefallen, es ist schon so ein Pele-Wollitz-Light. Nur mit schlechteren Klamotten.
Ja, ein bisschen ungepflegter. Und natürlich, die Kappe kann er nicht mit der gleichen Würde tragen, wie das ein Pele Wollezeit macht.
Ich frage mich wirklich, bei so Vereinen wie Paderborn zum Beispiel, die haben ja dann Trikots von zum Beispiel jetzt in dem Fall Salah. Oder dann gibt es ja auch irgendwelche anderen Sportartikelhersteller, die jetzt in der Bundesliga Trikots sponsern. Ich frage mich immer, warum die halt immer so scheiße aussehen müssen. Also nur weil die jetzt günstiger sind oder keine Ahnung, vielleicht auch, ja, weiß ich nicht. Warum müssen die scheiße aussehen? Und warum muss das ganze Zeug, das dann Steffen Baumgart als Trainer anhat, warum muss das scheiße aussehen?
Um sich abzusetzen.
Wenn alle geil aussehen, dann sind wir scheiße.
Ja, um auch dieses Understatement, dieses Underdog-Image,
ja, das stimmt,
in der Kleidung schon wieder zu spiegeln.
Das ist natürlich richtig. Musst du natürlich machen, musst du konservieren. Ja. Jonas, ich habe vorneweg noch was in eigener Sache. Wir sind ja jetzt unter die Bettler gegangen quasi. Und ja. Zwar haben wir auf patreon.com eine Seite für uns eingerichtet. Und zwar unter patreon.com/gegenpressingpodcast, klein und zusammengeschrieben. Und zwar, die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen, es ist eine Plattform, wo man alle möglichen Projekte finanziell unterstützen kann. Und wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal, weil unser Aufwand ja auch in den letzten Monaten ja dann doch auch ein bisschen nach oben geht. Und wir mal schauen wollten, ob wir es vielleicht hinkriegen, dass unsere treuen Zuhörer uns mit einem kleinen Zustupf da vielleicht zumindest mal unsere monatlichen Ausgaben, sowohl zeitlicher als auch vor allem monetärer Natur, da wieder reinholen können. Und ja, wir haben ja immer gesagt, dass wir auf Werbung jeglicher Art verzichten wollen. Und die Chance hat es gegeben, aber wir haben gesagt nein. Und dabei wollen wir es eigentlich auch belassen. Und deswegen wäre es schön, wenn wir vielleicht über den Weg so ein bisschen was von unseren Kosten decken können. Könnt ihr euch gerne überlegen. Das ist grundsätzlich angelegt als monatliche Spende quasi, aber man kann tatsächlich dann auch einfach das monatlich kündigen, sprich, wenn ihr auch nur einmal was machen wollt oder nur jeden zweiten Monat oder nur jeden zwölften Monat, dann ist euch das völlig freigestellt und könnt ihr einfach mal reinschauen unter patreon.com/gegenpressingpodcast, Patreon geschrieben Patreon, Patreon. Ja, so viel zum Betteln.
Wäre super.
Jonas findet es auch gut.
Und das mit der Werbung, also sollte eine große Brauerei Interesse zeigen, könnten wir das nochmal überdenken. Falls jetzt irgendwer zuhört.
Ja, das könnte man machen. Aber was wären, sagen wir mal, Top 3 Brauereien, die, bei denen du sagen würdest, da würdest du Werbung annehmen.
Tja.
Ich meine, das Bier muss ja nicht mal gut sein. Es ist ja auch, also kann ja auch sein, dass man sagt, ja, die Marke ist irgendwie cool, aber das Bier ist scheiße.
Ja, und nach dem fünften schmeckt es doch eh gleich, oder?
Ja. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar viele Grüße an meine Kollegen, die diese Woche, ein paar haben meinen Podcast entdeckt oder unseren Podcast und sich sehr darüber gefreut. Deswegen Grüße an alle, die das jetzt auch hören. Ich muss jetzt in Zukunft aufpassen, was ich sage, Jonas.
Okay. Ja gut, zum Glück nur du.
Ja, gut. Ja, dich kennen sie ja nicht, aber ich kann das ja vielleicht irgendwie, vielleicht können wir es ja hinkriegen, dass du da auch in Haft genommen wirst. Ja, ansonsten ein Ereignis, auf das ich mich tatsächlich sehr gefreut habe, war letzten Freitag, also ganz genau eine Woche her, wir nehmen jetzt am Freitagabend auf. Und zwar hat ein Streaming-Anbieter, der freitags die Bundesliga überträgt, live, die haben in der Vergangenheit immer wieder mal so Kommentatorenlegenden und auch Manni Breukmann eingeladen, Spiele zu kommentieren, unter anderem Fritz von Thurn und Taxis. Und da war jetzt letzten Freitag, ich würde mal sagen, mein Kindheitsheld, mein Idol, wegen dem ich auch, wegen dem mein erster Berufswunsch Fußballkommentator war. Und zwar Werner Hansch.
Dito?
Bei dir auch? Ja, Werner Hansch war tatsächlich, hat ein Spiel kommentiert und zwar Dortmund gegen Frankfurt. Das Spiel war mir ziemlich egal, aber es war schon schön, als man dann einschaltet und wirklich, es hat halt 2 Sekunden gebraucht und du erkennst die Stimme halt sofort. Das war schon ein warmes Gefühl, das da den Rücken runterkriegt. Und der ist mittlerweile schon 80, also ist echt krass.
Ja, richtig gut.
Hast du es auch geguckt? Na gut, ja, wahrscheinlich schon.
Klar, und auch mit Legendenkommentar natürlich.
Ja.
War schon richtig gut.
Wie ist dein Fazit? Wie hat er sich geschlagen?
Ja, wir hatten ja vorher auch schon kurz privat gesprochen. Ist natürlich eine enorme Fallhöhe für die, die da kommen, sich das jetzt nicht noch so ihren Ruf kaputt zu machen, sage ich mal. Aber ich fand er gar nicht, also wie früher, so wie man es noch verklärt in Erinnerung hatte,
Ich glaube, das war ja die
ist er
Gefahr, dass man
aufgedünnt.
das so, dass man das im Alter von, weiß ich, 10, 11, 12, 13, dass man das halt da ziemlich geil fand und weil das halt damals so die Zeit war, wo man in den Fußball irgendwie so reingezogen wurde und dass man das dann eben so verklärt. Deswegen war das so ein bisschen ja so eine Art Reality-Check. Wie ist es eigentlich noch? Aber ich fand es auch ganz gut gemacht. Also weder besonders gut noch besonders schlecht, sagen wir mal so. War einfach okay. Er hat sich nichts kaputt gemacht.
Nee, und er hat es auch nicht überzogen.
Nee, genau. Aber wobei, mancher, also am Anfang war es schon lustig, weil er teilweise, also eigentlich ist es ja, glaube ich, so angelegt, es gibt halt den einen Hauptkommentator von dem übertragenen Sender. Und ich glaube, dass dieser Legendenkommentator ja eher die Funktion des Experten dann so hat. Aber er hat es schon manchmal auch so an sich gerissen und hat dann, und jetzt der am Ball, und jetzt der am Ball, ah, tolle. Also er hat es schon so, teilweise hat er
Ja,
es so ein bisschen an sich gerissen.
aber das fand ich gerade auch gut,
Ich fand es auch nicht schlecht, aber ich sag nur, das ist, also ich glaube.
weil es halt eben auch, wenn man liest, da kommt jetzt Werner Hansch oder Fritz von Thurn und Taxis, erwartet man ja auch,
Du
dass die
willst es,
kommentieren.
klar.
Dann erwartet man ja nicht, dass es so ist wie bei einem anderen fußballübertragenen Sender, der das in der Regel samstagsabends dann so macht,
Dass
dass
Lothar
halt Lothar
Matthäus auf der
Matthäus sitzt,
Seite.
ja.
Ja, es ist schon richtig und klar, man erwartet es, man möchte es auch. Und ich habe mir nur gedacht, dann für die Person, die dann eigentlich der Hauptkommentator ist, ist es schon ein bisschen undankbar. Aber gut. Das.
Aber deswegen hat ja haben die ja immer zwei Streams dann.
Ja, genau.
Die haben ja einen mit normalem Kommentar und da sitzt ja eigentlich der richtige Kommentator dann und
Ja,
macht es
stimmt.
halt normal und passt
Nein,
schon.
fand es auch, hat er gut gemacht. Und um das mit den Worten meines Mitguckers, auch ein treuer Podcast-Hörer, zu sagen, hey, das ist wie bei FIFA. Und es war halt wirklich so.
Ja.
Ja, nee, also war gut. Hat er gut gemacht. Und ich glaube auch, dabei soll das jetzt auch belassen.
Wobei bei dem Feedback, was kam, glaube ich fast nicht.
Ich habe es gar nicht so verfolgt. War gutes Feedback so, oder?
Ja, wurde richtig gut wohl angenommen.
Ah.
Auch so quasi von den Abrufzahlen wohl auch deutlich höher als bei den letzten Legenden-Kommentatoren.
Ach krass, okay.
Also könnte ich mir schon vorstellen, dass der noch ein Gastspiel gibt.
Naja, der Punkt ist ja auch, im Vorfeld konnte man ja auch der Boulevardpresse entnehmen, dass da ja wohl auch gewisse finanzielle Engpässe gerade vorherrschen beim Kollegen Hansch. Insofern weiß ich jetzt nicht, was er dafür bekommen hat, ein bisschen was wir da schon dafür bekommen haben. Ja, so.
Kosten.
Ja, du immerhin ein gutes Hotel und was zu essen ist auch nicht schlecht. Also ja, von daher wäre ja doof, wenn er es nicht nochmal machen würde. Und ich meine, der ist jetzt 80, dem kann es auch egal sein, ob er jetzt irgendwie seinen Ruf nochmal schändet, wenn er jetzt da, falls es jetzt beim nächsten Mal scheiße werden sollte oder so. Kann ihm eigentlich herzlich egal sein. So, dann Pyrotechnik. Ist ja kein Verbrechen. Jetzt durfte zum ersten Mal in Deutschland kontrolliert, bei dem Spiel kontrolliert Pyrotechnik abgebrannt werden. Hat mich tatsächlich
Zum
sehr
HSV.
überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja, naja, es wurde ja auch ein bisschen mehr draus gemacht, als es dann irgendwie letztendlich war, ne? Also,
Das weiß,
es waren
erzähl mir
ja,
mehr.
ich habe es geschaut tatsächlich, also nicht deswegen. Zweitliga laufen lassen und dann war das natürlich ein recht großes Thema. Und es waren keine Pyrofackeln so großartig, sondern es waren halt Rauchbomben, die dann quasi vor der Hamburger Kurve gezündet wurden. Also das eigentlich, was immer so gesagt wird, was an Pyrotechnik halt gefährlich ist, diese Fackeln haben gar keine Rolle gespielt.
Okay, also jetzt im engeren Sinne nicht Pyrotechnik. Aber es ist
Ja.
ja, also ich finde es schon mal bemerkenswert, jetzt mal gar nicht wertend, ob gut oder schlecht, aber ich finde es schon mal bemerkenswert, dass überhaupt die, also dass es überhaupt die, dieses Experiment gab. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, absolut. Und was ich tatsächlich gut finde, war, dass das von den einschlägig bekannten Fans, die für Pyrotechnik bekannt sind, auch so angenommen wurde, dass da jetzt keiner quergeschossen Block noch was gezündet hat oder
Ja.
so, sondern sich auch wirklich dann an die Regeln, die vorher anscheinend ja auch abgesprochen wurden, sonst wäre es ja nicht genehmigt worden, auch alle dran gehalten haben. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich dann.
Ja, das ist richtig. Und vor allem, es gab wohl danach dann noch eine Umfrage unter den Fans, die dort waren. Und da wurde, ich glaube, 98% haben geantwortet, dass sie sich sicher gefühlt haben. Was ja immer so das Argument ist von Polizei oder Behörden, ja, die Umstehenden finden es also schlimm und gefährlich, was zum Teil ja auch richtig ist, je nachdem, wie es dann eingesetzt wird. Aber 98%,
Grüße an Johannes B. Kerner.
der öffentlich-rechtliche Pyromane. Nein, aber also 98% fanden das wohl gut und da habe ich gedacht, ja gut, 98%, klar, ich meine, wenn das natürlich irgendwie. Wenn die nur Ultras gefragt haben, klar sagen die 98%, aber es war, haben tatsächlich über 5000 Leute mitgemacht bei der Umfrage. Das heißt, es können nicht nur Ultras gewesen sein, sondern es müssen, muss mindestens normale Zuschauer auch gestreift haben. Und von daher finde ich 5000 oder über 5000 ist schon eine Zahl, mit der man tatsächlich arbeiten kann und wo man dann auch durchaus von repräsentativ sprechen kann, weil arg viel mehr waren in dem Umfeld wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und genauso wenig sind es 5000 Ultras in Hamburg. Von daher, ja, ich bin mal gespannt, ob da irgendwie noch, ob es da noch was weitere Experimente in die Richtung gibt.
Was total geil war, war danach, war, glaube, Lukas Hinterseher, auf jeden Fall ein HSV-Spieler, ich meine Hinterseher, im Interview. Und da hat der dann auch gefragt, ja, und wie fanden Sie das heute hier, Pyrotechnik und so, hat sie das nochmal gepusht? Und er dann natürlich so understatement-mäßig antwortet, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das auch immer sein muss. Und dann hakt der Moderator ein, ja, heute war es ja erlaubt. Ach so, ja, aber
Aber
richtig
geil.
geil, hat uns voll gepusht.
Ja.
Erstmal
das
schön so, oh, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es erlaubt ist. Lieber mal so auf Vereinslinie
Ja, das
antworten.
sind die echten
Und dann so, nee,
Emotionen
war heute
dann.
erlaubt. Geil doch.
Richtig geil. Endlich mal, habe ich schon lang gesagt, du. Ja, nee, aber auf jeden Fall sind wir mal gespannt, ob da noch irgendwie was nachkommt. Ja, hast du auch was dabei?
Ja, passt sogar ganz gut in den Kontext jetzt.
Zu Hintersee oder Pyrotechnik?
Ja, zu Verhältnis von Verbänden zu Fans.
Ja.
Sag ich mal, ich habe quasi auch eine eigene Sache dabei, wie du ja wahrscheinlich auch mitbekommen hast. Nächsten 2 Jahre keine BVB-Fans in Hoffenheim. Bewährung widerrufen. Ja, ich persönlich finde es lächerlich. Weiß nicht, was du dazu sagst. Hintergrund ist ja die bekannten Schmähgesänge gegen Dietmar Hopp. Ja. Und die Ermittlungen liefen jetzt wohl so, dass mit besonders hochauflösenden Mikros und Kameras da Täter identifiziert wurden.
Jetzt in
Anha
4K.
ja, anhand auch von Lippenlesern wohl, muss richtig krass gewesen sein. Und allein die Videoauswertung hat wohl 6 Wochen gedauert. Also was bei keinem normalen Prozess halt jemals gemacht worden wäre. Ja, und weiß nicht, ich finde es ein bisschen überzogen alles. Aber.
Also, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, wenn mit Lippenlesern gearbeitet wurde, müssen jetzt die Fans in Zukunft auch, wie die Spieler, die Hand vor den Mund halten, wenn sie Hurensohn rufen. Das ist
Absolut.
sicherlich, glaube ich, das, was man mitnehmen kann. Ansonsten kann ich dazu tatsächlich wenig sagen, weil ich jetzt den konkreten Auslöser gar nicht mitbekommen habe. Aber ja, grundsätzlich bin ich immer skeptisch. Du weißt es, ich bin jetzt keiner, der immer sagt, oh, das ist jetzt, aber da werden die Ultras auch wieder gegängelt, sondern ich denke schon immer, dass da beide ihr Schärflein dazu beitragen. Aber wie gesagt, in dem Fall kann ich überhaupt nichts dazu sagen, kann ich mir auch kein Urteil erlauben, weil ich es einfach nicht in der Tiefe jetzt mitbekommen habe, warum jetzt genau, also was jetzt hier der Auslöser war. Ich kann mich nur noch erinnern an, es dürfte jetzt auch echt schon eine Weile her sein, als es angefangen hat, so das erste Mal so richtig Wellen zu schlagen mit diesem Fadenkreuz. Und da muss ich sagen, das war wirklich eine Grenze, die nicht nur mit einem Fuß, sondern mit 7 Füßen überschritten wurde. Aber sowas Vergleichbares gab es ja jetzt, glaube ich, nicht, oder?
Ja, das Fadenkreuz hat ja immer mal wieder eine Rolle gespielt, aber jetzt die Berufung von der Bewährung, auf den die BVB-Fans in Hoffenheim waren, war tatsächlich auf die Hurensohn-Sprechchöre bezogen. Und die Frage ist ja auch, eigentlich müsste ja dann Hoffenheim auch eine Strafe kriegen, weil ja Dietmar Hopp auch schon dagegen vorgegangen ist, illegalerweise mit Geräuschunterdrückern, mit Störsendern, also wo so beschallt wurde, dass man es nicht hört und so in Hoffenheim. Da müsste dann verhältnismäßigkeitshalber ja auch irgendwas noch nach Hoffenheim gehen.
Genau, und das ist das, was ich meine. Das ist halt immer, das ist so mühsam, weil, weißt du, auf der einen Seite denke ich mir, ja, also was soll das irgendwie so Stasi-Maßnahmen da im eigenen Stadion da irgendwie einzusetzen? Auf der anderen Seite denke ich mir, was, also ja. Warum muss man denn dann nochmal ihn als Hurensohn beschimpfen? Ist es doch irgendwie, man weiß es ja jetzt auch irgendwo, oder? Also wie,
Hat ja jetzt auch jeder
es
mitbekommen.
ist ja jetzt über Jahre hin auch irgendwo klar gemacht worden, der Standpunkt. Deswegen, ja, also weißt du, ich, jetzt unabhängig, welcher Verein das ist, aber ich glaube, in so einer Sache kommen halt auch zwei Richtige zusammen und dann ist es halt insofern wieder vielleicht ungerecht, wenn nur eine Seite bestraft wird, aber aufgrund der beteiligten Parteien sollte das jetzt auch nicht verwunderlich sein. Aber nochmal, ich kann mir jetzt da in einem expliziten Fall da kein Urteil erlauben. Aber kommen wir vielleicht noch zu was Schönem, und zwar Familie. Du hast, glaube ich, noch keinen Nachwuchs, wenn ich das richtig weiß,
So,
aber
also du weißt da auch nicht mehr als ich.
Gerüchte. aber beim AC Mailand, da gibt es eine Familie, die relativ viel weiß ich jetzt gar nicht, aber relativ prominent immer Nachwuchs bekommen hat, nämlich die Familie Maldini.
Der dritte müsste es sein,
Und
ne?
jetzt ist tatsächlich so, dass 35 Jahre nach seinem Vater und 66 Jahre nach seinem Großvater hat Daniele Maldini sein Debüt für den AC Mailand gegeben. Das ist schon krass. Er ist 18 jetzt. Dritte Generation.
Ja, die werden irgendwo so ein geheimes Labor haben, wo immer einmal Dini zum Fußballspieler gezüchtet wird.
Naja,
Das ist schon wirklich krass.
aber jetzt stell dir mal vor, also jetzt, er ist jetzt der Dritte. Und wie viel Druck ist jetzt auf ihm? Also wird da jetzt schon aktiv auch nach einer Partnerin gesucht?
Ja, absolut.
Wird da irgendwie das auch forciert? Musste er mit 16 schon ran? Weißt du, einfach um das auch zu sichern.
Ja, die
Weil.
Carsten bestimmt jetzt. Sie gucken jetzt, welche Konstellation hat vorher gut gepasst bei Vater und Großvater und danach jetzt wird gesucht.
Wird der kleinste gemeinsame Nenner der Frauen genommen?
Absolut.
Und damit, ja, also kann schon sein. Am Ende, ich denke, dass Silvio Berlusconi da im Zweifel auch noch was vermitteln könnte. Also wenn daran soll es, glaube ich, nicht scheitern.
Nein, die Nummer hat ja die Familie Maldini, sicherlich.
Ja,
Sein
ist ja nicht mehr
Präsident
aktiv jetzt
und
da,
ich.
aber also,
Ja, aber der
ich meine,
Cavaliere wird nochmal eingreifen da
aktiv
und
jetzt
wird
im Verein, auf anderen
seine
Ebenen.
Kontakte zur Verfügung stellen.
Denke ich auch. Das ist da. Also wie gesagt, daran wird's sicher nicht scheitern. Und dann apropos Alter, ist vielleicht noch ein bisschen traurig. Ein Großer hat seine Karriere beendet. Bei einem brasilianischen Viertligisten hat der 41-jährige Lucio jetzt gesagt, das war's.
Schade.
Ich wusste nicht, dass er noch spielt. Ich wusste wirklich nicht, dass er noch
Ich auch
spielt.
nicht.
Aber. Ja, mit 41. Gut, klar, ich meine, es war auch nicht zu erwarten, weil der hat natürlich in jedem Spiel, spult er natürlich Kilometer ab, wenn er immer nach vorne rast.
Aber
Aber.
ja gut, ich nehme an, jetzt zum Schluss hat er dann, sagen wir mal, irgendwie im zentralen Mittelfeld gespielt oder so,
Dass die
damit der
Wege
Weg
nicht so
nach vorne
weit
nicht mehr
sind.
ganz so lang war.
Ja, das ist tatsächlich möglich, dass er es nicht mehr ganz so weit hat. Wobei jetzt, also der ganz technische. Goldfuß war er jetzt natürlich auch nicht. Aber ja, war auf jeden Fall ein großer seiner Zunft, großer Bundesligaspieler. Hat, glaube ich, vereinsübergreifend auch Freude gemacht, ihm zuzugucken.
Absolut.
Ich werde nie vergessen, wie er irgendwann mal, also das war noch unter Hitzfeld bei Bayern, hat es so ein bisschen Überhand genommen, dass er immer nach vorne gerannt ist. Und dann hat der Hitzfeld ihm, also hat es zumindest versucht, ihm zu sagen, hey, bitte laufen nicht mehr so viel nach vorne, weil wir sind ja hinten noch offen und so. Und hat es dann irgendwann, als es nicht so geklappt hat, auch wohl relativ nachdrücklich auch gesagt, hey, okay, bleib hinten. Und hat ihm das dann versucht zu visualisieren und gesagt, also Mittellinie ist okay, aber nicht über die Mittellinie. Und dann gibt es ein Spiel, ich weiß nicht mehr wie, wann, wo, gab es eine Szene, da erobert er einen Ball so, ja, so kurz in der eigenen Hälfte. Und treibt ihn natürlich, wie es immer gemacht hat, treibt den Ball an, rennt Richtung gegnerische Hälfte und wirklich am Mittelkreis, als ob, das wusste davor noch keiner, dass der Hitzfeld ihm das gesagt hat, und wirklich am Mittelkreis bleibt er wirklich, spielt den Ball und bleibt einfach stehen und wirklich hat panische Angst, über diese Mittellinie zu gehen. Und dann hat man sich ja gefragt, was ist da denn los? Und dann wurde es nachher aufgeklärt. Fand ich großartig. Hat sich aber auch nicht lang gehalten, die Regel.
Naja, Hitzfeld hat wahrscheinlich ihm gesagt, gut, sonst stelle ich den Jeremies dahin. Das hat damals bei Patrick Vieira auch schon mal geklappt, ne? Und
Richtig?
wenn du über die Mittellinie gehst, macht's Aua, ne?
Richtig.
Bis Mittellinie okay,
Drüber,
danach.
aber auch legendär. Ach ja. Gut, hast du noch was vorneweg?
Nee.
Dann könnten wir eigentlich zum Kultspieler übergehen.
Bist du bereit?
Ich bin bereit geboren.
Also ich glaube, heute habe ich es einen Ticken überzogen, aber wir werden sehen.
Was dann zu meinem Nachteil ausfallen wird.
Puh, also wenn du es anhand von der Vereinskombination errätst, dann wirklich Chapeau. Muss ich vorwegschieben.
Ist immer schon gut, wenn man schon von vornherein weiß, eigentlich ist es nicht zu lesen. Aber ich wachse mit meinen Aufgaben. Ich gehe hier als kompletter
Eben.
Außenseiter. Es ist für mich ein Bonusspiel. Und
Die Region steht hinter
die
dir.
Region steht. Oh, ach so, vielleicht noch vorneweg. Pele Watch, gibt es irgendwie was Neues?
Nee, immer noch, Punkt aus 3 oder 4 Spielen nur geholt. Nur noch 3 Punkte vom Abstiegsplatz weg. Er überlegt jetzt am Wochenende, ich glaube, geht gegen deine Freunde, meine ich gegen 60,
Ja.
glaube ich. Überlegt er schon taktische Kniffe, ob er auf Dreierkette umstellt oder so.
Ich habe
Aber
nur
er hat sich noch
vor.
nicht so tief in die Karten schauen lassen.
Er macht, ist ja auch ein Konzepttrainer. Ich habe vor einer Woche oder so nur bei dem Spiel, da war wieder der Schiri schuld. Hat er dann
Klar.
irgendwie über, weiß ich, 5 Minuten lang ausgeführt, warum das ja jetzt auch scheiße war und Schiri und Spiel beeinflusst. Und nur am Ende dann noch den Classic Pele Wallet zu sagen. Ja gut, aber jetzt, also darauf kann man es jetzt auch nicht schieben. Also jetzt auch nicht nur Schuld, vielleicht nur 90%.
Aber er ist halt schon schuld. Also
Ja, aber darauf kann man es jetzt
muss
nicht
man.
nur schieben.
Nee.
Glaubt er. Gut, Kultspieler.
Gut, Kultspieler. Also, er war ein großer der deutschen Fußballspielertum, das kann man so sagen.
Nichts
Und
anderes habe ich erwartet.
das sieht man auch daran, dass er 2 Spiele für die A-Nationalmannschaft gemacht hat. 1999 beim Confed Cup. Klar, in Mexiko. Aber, naja, die Ergebnisse waren eher so semi-gut. Er aber stand auf dem Platz bei der 0-4-Niederlage gegen Brasilien und bei der 0-2-Niederlage gegen die USA.
Undankbar mit Alexi Lalas.
Beim einzigen Sieg gegen Neuseeland wurde er nicht eingesetzt. Und danach Nationalmannschaftskarriere beendet. Er ist am 13. Februar 1973 geboren, also knapp 50 Jahre, ne? 47. In Jena, 1,73 groß und Mittelfeldspieler. Seine Karriere begonnen hat er bei der großen DDR-Talentschmiede, dem SV Gleistal. Also jetzt denke ich, weißt du schon,
Es
zumindest
entscheidet sich
grob.
jetzt zwischen zwei, drei.
Ja. Er ist danach zu Carl Zeiss Jena gegangen, auch in der Jugend, und hat dann seine ersten Profischritte in Osnabrück gemacht, von 1990 bis 95. 72 Spiele, 5 Tore. Also war er der Abräumer im Mittelfeld. Hatte danach seine wahrscheinlich größte Zeit in Bielefeld von 95 bis 2000. 131 Spiele, 9 Tore. War danach ein Jahr beim HSV, da aber nicht so richtig zur Geltung gekommen.
Ich glaube, ich weiß es tatsächlich schon. Machen wir weiter.
Oh, dann bin ich gespannt. Sag mal Initialen.
DD.
Nein.
Ah.
Nein, nein. Danach von 2001 bis 2006 zu Hansa Rostock hat er auch noch mal 113 Spiele gemacht. Und hat dann die Karriere ausklingen lassen, so ein bisschen zurück nach Jena, hat da noch mal ein Jahr gespielt, und dann noch mal 2 Jahre bei Rot-Weiß Aalen und hat dann im Amateurfußball von 2010 bis 2011 bei Eintracht Osnabrück ja seine Karriere beendet. Er hat 99 bis 2000 auch noch mal 6 Länderspiele für die A2-Nationalmannschaft gemacht. Und ist dann danach direkt im Anschluss Manager bei Rot-Weiß Aalen geworden. Die sind aber leider 2011 insolvent gegangen und konnten sich nach dem Zwangsabstieg keinen Manager mehr leisten. Natürlich blöd.
Ärgerlich, ja.
Hat danach Sportmanagement studiert an der Fernuni und ist im August 2011 in den Aufsichtsrat vom FC Gütersloh 2000 berufen worden und war da dann auch sportlicher Leiter. Und jetzt müsstest du es wissen.
Also, ich überlege jetzt gerade so Abräumer Bielefeld. Das ist ja das, was man so. Beginnt der Vorname mit R
Ja.
und der Nachname mit M.
Ja, stark.
Wow. Okay, wenn das stimmt, dann Weiß ich nicht, aber dann ist es Ronald Maul.
Stark. Chapeau. Chapeau.
Okay, es ist wirklich, also mir sind tatsächlich Bielefeld Abräumer, sind mir drei Namen eingefallen. Der eine war Rübekauf, der kommt aber von mir zu Hause, der hat nichts mit Jena und Osnabrück zu tun. Der konnte es nicht sein. Der zweite, und deswegen habe ich DD gesagt, wäre Detlef Dammeier gewesen. Der war aber noch in Wolfsburg oder so, glaube ich.
Ja.
Und der war es ja dann offensichtlich aber auch nicht. Und der dritte, der mir tatsächlich eingefallen ist, war Ronald Maul.
Richtig
Ronny
stark,
Maul.
sagen. Ronny Maul.
Aber da
Also
kommst du ja
ich habe,
nicht drauf.
nein, da kommst du nicht drauf. Ja, wie gesagt, habe ich dir ja vor, weiß ich, halbem Jahr oder so schon erzählt, so eine Seite gefunden, die so ein paar Perlen ge hatte. Und die arbeite ich jetzt so nach und nach ab. Und da stand er halt auch drauf. Und dann habe ich mir jetzt halt, als ich vorbereitet habe, die Stationen angeguckt. Und ich so, ja, okay. Mit Bielefeld irgendwo in Verbindung gebracht, ja.
Alles
Mit
andere
Rostock auch.
blank.
Aber
Ja.
mit dem Rest
Nee,
auf gar
Rostock.
keinen Fall.
Selbst Rostock blank. Selbst Rostock komplett
Ja.
blank. Krass. Ja, genau. Und dann so mit, also, dass der mal irgendwie so pimmelige Nationalmannschaftsgeschichten da am Laufen hatte, das ist mit so, also, das ist schon bewusst, aber Rostock. Ja,
Das ist
krass.
halt auch so der Confed Cup Klassiker, ne? So 99, 2000 war auch keine WM.
Ich
Also
wollte
ja,
gerade
da
sagen,
haben alle.
warum gab es denn einen Confed Cup und warum war der in Mexiko?
Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber das war doch dann so der Klassiker. Alle anderen abgesagt. So
Ja.
alle Stammspieler abgesagt. Dann machen wir lieber Urlaub. Und dann haben die da halt wahrscheinlich, sieht man ja auch an den Ergebnissen, so eine Wundertruppe zusammengebaut.
So,
Gehe ich mal
Neuseeland hat
von
es
aus.
gereicht.
Für Neuseeland hat es gereicht. Man könnte ja mal gucken,
Für die Kiwis.
wer
Also,
da im
wer da noch
Kader
dabei
war.
war, ja, schau mal noch schnell, weil das waren ja auch damals diese Turniere, also wahrscheinlich waren das so die Vorläufer von solchen, wie hieß es in letzter Zeit, aber die USA-Reise, wo dann irgendwie alle abgesagt haben. Aber genau, also wieso das in Mexiko, das war noch da. Also früher waren es doch wirklich, waren es vier, fünf, sechs Mannschaften nur, oder? Oder viel mehr waren es ja nicht. Oder
Ja,
sind auch heute nur
acht,
acht?
acht, acht,
Ach,
immer
wegen den
zwei
ganzen
Gruppen, oder?
Verbänden, stimmt, ja. Ja, ist ja relativ schnell auch vorbei.
Ich
Und
möchte wirklich alles zurücknehmen. Der Kader war schon nicht so schlecht tatsächlich. Also Trainer Erich Ribbeck.
ja, du hast ja gesagt,
Ja.
der Kader war stark.
Also im Tor Robert Enke und Jens Lehmann. Abwehr Frank Baumann, Mustafa Dogan, Jörg Heinrich, Thomas
Mustafa
Linke.
Dogan. Wow. Wurde auch eine Zeit lang mal richtig gehypt. Und dann ist
Ja.
er in die Türkei gewechselt und dann war alles aus.
Hier war er in der Türkei. Fenerbahçe für
Ja.
die Vereine dabei. Thomas Linke und der überragende Christian Wörns.
Ja.
Im Mittelfeld Capitano Michael Ballack. Oh, okay. Heiko Gerber. Horst Held.
Stuttgart Connection.
Lothar Matthäus, Ronald Maul, Lars Ricken, Bernd Schneider, Mehmet Scholl und Darius Wosch.
Alter, Schnicks,
Und
Mehmet und Darius, das ist ein Traummittelfeld.
im Sturm Olaf Marschall, Oliver Neuville, Michael Preetz und Paulo Rink.
Ja, klar. Olaf Marschall damals schon 44.
Ja, wahrscheinlich.
Aber mit
Aber
Nasenpflaster.
an sich keine
Keine
so
schlechte
schlechte
Truppe.
Mannschaft.
Keine
Also ich hätte
schlechte
es mir
Truppe.
deutlich schlechter vorgestellt.
Ich weiß jetzt nicht, wer bei den USA dabei war, aber gegen die musst du wahrscheinlich nicht 2-0 verlieren. Gut, da waren wahrscheinlich Tom Dooley, Alexi Lalas,
Casey Keller.
Casey Keller. Ja, der war damals aber auch schon 44.
Ja.
Ja, musst du nicht verlieren. Wer war der erste Gegner? Ah, Brasilien. Ja,
Brasilien.
gut. Mit Carlos Dunga wahrscheinlich noch und wer das alles rumsprang. Romario, nee, Romario nicht, Rivaldo.
Bebeto.
War der auch dabei? Nee.
Weiß ich nicht, aber
Bebeto ist doch, glaube ich.
könnte 99.
Ja.
Also, warte mal.
Er muss auf jeden Fall nicht verlieren.
Also im Tor Dida.
Auch schon.
Ich
Krass.
lese bei Brasilien nur mal die halbwegs Bekannten vor. Emerson, Evan Nilsson, Flavio Contesão, Ronaldinho, Serginho, Zé Roberto.
Sergio
Und im
Conceição, das war mal
Sturm.
Portugiese, dachte ich. Flavio Conte.
Flavio
Ach, Sergio
Contesão.
war der Portugiese und Flavio war ein. Ah, okay.
Ja. Und im Sturm Christian.
Er hieß einfach nur Christian.
Christian.
Ja. Wir hatten Burns und die hatten Christian.
Und wir hatten Olaf Marschall
Und
mit
wir
dem
hatten Olaf
Nasenpflaster.
Marschall. Nee, aber also auf jeden Fall keine schlechte Truppe. Das war ja auch nicht die
Ja.
A2, oder? Das war ja die
Nee, nee,
Original.
das war original.
Ja, krass. Ah, nur zwei Torhüter auch dabei gehabt. Das ist immer schwierig bei so einem Turnier. Ja, was macht denn Ronny Maul heute?
Gerade bei den mexikanischen Witterungsverhältnissen. Ja, heute ist es wirklich komplett, das komplette Gegenteil von dem, was unsere Kultspieler sonst so machen. Keine Fußballschule, kein Spielerberater. Er hat in keine Firma investiert. Das alles nicht. Er ist ganz bodenständig Geschäftsführer beim SV Meppen.
Na, krass.
Und das auch schon seit 2017.
Sind die doch in der dritten Liga jetzt, oder? Aufgestiegen.
Vor 2 Jahren aber schon. Die Schwinsko ist zweite Jahr schon.
Ah, ja. Ach, krass,
Ja.
okay. Ja, gut, aber er macht ja dann noch was im Fußball, weil ich meine, der wird natürlich, das war so ein typischer Spieler, glaube ich, der in der Zeit mit seiner, ich sag mal, Laufbahn. Da hast du natürlich weitaus nicht ausgesorgt.
Nee, aber er hat ja Sportmanagement an der Fernuni Hagen studiert
Natürlich auch clever.
oder so ähnlich. Und dann?
Die Karriere nach der Karriere. Das ist doch gut. Ja, apropos Nationalmannschaft und wer da mal so rumgesprungen ist, was macht denn eigentlich Frank Fahrenhorst gerade?
Frank Gefahrenhorst?
Ja.
Gute Frage.
Der ist
Keine Ahnung.
derzeit noch U17-Trainer auf Schalke und ist aber für die neue Saison wohl im Gespräch bei den VfB-Amateuren.
Gottes Willen.
Und bei den VfB-Amateuren momentan noch Trainer, aber auch nur so interimsmäßig, ist Michael Gentner, seines Zeichens Bruder von Christian Gentner. Und das kann ich jetzt hier auch in aller Öffentlichkeit sagen, war auch mal mein Trainer.
Dann
So.
müsste dich doch jetzt eigentlich als alten Spezi ins Trainerteam
Jonas,
holen.
ich biete mich nicht an. Wenn er mich anruft, bin ich da. Wobei es natürlich der falsche Club ist. Und bald ist er auch wieder weg.
Ja gut,
Wenn der
aber
Frank kommt, weißt du, dann kommt ein neuer Trainer.
ne
Weiß ich,
Frank.
ob der Frank auf mich setzt.
Ja gut, da kannst du dich natürlich empfehlen dann für einen Frank, ne?
Ja, das
Jetzt
stimmt. Meinst du, Michi legt ein gutes Wort bei ihm ein?
denke ich schon. Sagst halt immer, Mensch Frank, du warst ja mein Lieblingsverteidiger
Ja,
früher. Ich
weil
fand auch nicht, dass du so viel Böcke gebaut
ich hab
hast.
dich auch nie mit Mike Hanke verwechselt.
So, und dann ist das doch geritzt
Dann ist, glaube ich, das
eigentlich.
Eis auch gebrochen. Und dann muss ich nur noch sagen, dass ich ein
Ja.
polyvalenter Spieler bin und dann ist es
Absolut,
eigentlich durch.
absolut.
Ja, dann machen wir das doch so. Piotr Trochowski mitbekommen? Comeback?
Was, wo?
In der Oberliga Nord beim HSV 3.
Beim HSV3,
Beim
okay.
HSV 3 in der Oberliga
Ja,
Nord
klar.
und läuft jetzt
Klar.
gemeinsam mit Marcel Janssen dort auf.
Ja, das wusste ich tatsächlich, dass
Ja.
der da spielt.
Und ich sag mal so, beim Debüt hat es gleich geklingelt. Traumhafter Einstand. Ja, Piotr Trochowski jetzt auf jeden Fall wieder aktiv beim HSV 3 in der Oberliga Nord. Mal gespannt, was da noch kommt. Ich weiß auch tatsächlich gerade nicht, wie alt er ist. Aber ganz so alt wird er noch nicht sein. Also Mitte, Ende 30, schätze ich.
Nee. Ja, aber eher Mitte 30. 35, 36,
Boah, da
37.
frage ich mich noch gerade. Das muss ich jetzt googeln. Das ist für mich, war auch immer so, immer Verwechslungsgefahr. Was denn eigentlich Zvečko Misimović gerade macht? Warte mal. Was macht der eigentlich? So. 2016 Karriere beendet. Hat 3 Jahre lang in China gespielt bei Beijing
Ja,
Renne.
ja.
Das wusste ich auch nicht. Aber Wikipedia verrät jetzt nicht zu viel. Ah ne, 2015 hat er schon mal seine Karriere beendet und ist dann nochmal für 3 Jahre nach China und dann hat er seine Karriere wirklich beendet.
Wirklich, jetzt mache ich auch
Also jetzt
wirklich.
auch wirklich. Nee, auf die Schnelle finde ich jetzt nicht, was er macht. Ah, jetzt wäre ich ja schon auch ein geiler Kicker.
Ja.
Ah, hier. Berater beim bosnischen Fußballverband.
Auch
War
ein
er
Klassiker.
zumindest 2018 noch. Ich helfe dem Präsidenten bei der Trainersuche und bei ligatechnischen Fragen. Hey Zwetschge, hast du einen Trainer? Ja, ich guck mal.
Magath.
Ja, Mag, im Zweifel immer Magath.
Bei dem war er doch in Wolfsburg, der ist doch Meister geworden mit denen.
Richtig, mit das neue magische Dreieck mit Zwetschge, Grafitsch und Dzeko. Ja, und dann habe ich noch einen, nein, zwei. Thomas Hengen habe ich heute gelesen. Thomas Hengen wird ab 1. März Sportdirektor bei Alemannia Aachen.
Ja, gut, die sind ja pleite, da kann der nichts kaputt
Richtig.
machen.
Und das ist jetzt nicht ganz so, also kann man sagen, ja, aber was ich tatsächlich noch bemerkenswert fand, momentan ist er noch Scout beim PSV Eindhoven. Und war davor Scout beim HSV, FC Everton und West Ham.
Ja, krass.
Also, es ist
Also
dann
das,
doch.
ich hätte jetzt mit, also wenn du jetzt nur gesagt hättest, er war mal Scout beim HSV, ja okay, nimmt man so hin.
Genau, dann hätte man aber doch
Da haben
erwartet, dann
viele.
kommt TuS Sprockhövel,
Ja.
VfB Kleinmannsdorf und FC Vorwärts Husenmann.
Ja, aber der Rest schon, also den Rest hätte ich jetzt nicht mit seinem Namen in Verbindung gebracht.
Ja, ich habe da mal geschaut, wer bei Aachen noch so kickt. Du kennst niemanden, also wirklich gar niemanden, auch den Trainer nicht. Aber man kennt einen Namen und zwar im Sturm spielt Jonathan Benteke.
Der Bruder von Christian.
Ist tatsächlich der Bruder von Christian. Keine Ahnung, was der da macht. Der hat bis vor 2 Jahren oder so noch bei, war noch bei Crystal Palace im Kader. Jetzt ist halt Aachen dann, gell? Natürlich auch.
Sind rübergeflogen, haben Verhandlungen mit ihm geführt, haben ihm nur ein gelb-schwarzes Trikot gezeigt und haben gesagt, ja, ist Nordrhein-Westfalen,
Ja.
near Holland and Belgium,
Landesauswahl. We call it
you are
Landesauswahl.
soon home in Belgien.
Ja.
Und er so, ah, geil, Dortmund und dann, ah, Aachen, ne?
Ja, und Aachen hat aber gedacht, sie kriegen Christian Wendig.
Ja.
Ja, also der kickt auf jeden Fall. Und dann noch schnell, was wirklich schön ist. Benny Köhler, der bei Frankfurt und Union ja lang aktiv war und dann an, was ich glaube,
Krebs besiegt
Lymphdrüsenkrebs.
hat.
Genau, ist jetzt Eiscafé-Besitzer bzw. Betreiber in Berlin. Betreibt ein Eiscafé in irgendeiner großen Mall und bald macht das zweite schon auf.
In Köpenick, nicht in
Nee,
Köln.
in Friedrichshain.
Na, Hipster.
Ja, in irgendeiner Shopping Mall, keine Ahnung. Auf die Frage, wie es denn so läuft, meine so, ja, schleppend. Aber
Gut,
oft,
ist ja auch Winter, ne?
ja, und er
Ist
hat
auch Winter.
gemeint, oft braucht es natürlich, brauchen auch neue Standorte eine Weile, bis sie sich auch etablieren. Deswegen macht er jetzt auch gleich das zweite auf.
Klar.
Und
Think
er,
big.
ja, jetzt wurde auch neulich eingebrochen und die ganzen iPads, wo sie die Bestellungen aufnehmen, sind geklaut worden. Und er denkt, dass er von der Versicherung nichts kriegt.
Er hat Hoffnungen und Träume.
Ja. Nee, aber fand ich schön. Ihm geht's gut. Schöne Geschichte. Ja, dann können wir eigentlich zum Schwerpunktthema überleiten. Und da hoffe ich mir ja heute ein bisschen was, weil wir haben ja im Voraus so in aller Kürze abgeklärt, ob das was werden könnte. Und wir sind zum Ergebnis, glaube ich, oder ich bin zum Ergebnis gekommen, es könnte was werden, weil ich das Thema mitgebracht habe. Und zwar ist es ja so, dass Ich glaube, jetzt seit der Winterpause sind die Bundesliga-Schiedsrichter nochmal extrem angehalten, konsequenter gelb zu zeigen bei Unsportlichkeiten. Und da gab es jetzt, ich glaube, so zwei Hauptfälle, wo das nochmal ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar bei Gladbach und Bremen gab es gelb-rote Karten für Meckern, irgendwie so abfällige Gesten und weil, glaube ich, irgendwie eine gelbe Karte gefordert wurde, irgendwie so. Und das hat, glaube ich, ziemlich für Aufsehen gesorgt, weil es das so jetzt ja noch nicht gab. Und ja, jetzt ist die Frage, dass wir eigentlich mal drüber sprechen könnten, ob das denn eigentlich sinnvoll ist, dass das jetzt so gehandhabt werden soll oder nicht. Wie stehst du denn dazu?
Also ich finde es nicht sinnvoll. Ich finde, ja, es ist nicht nur nicht sinnvoll, ich finde es lächerlich. Wenn man sich den einen Fall anguckt, den du ja gerade schon angesprochen hast, Player gegen Leipzig war das,
Von Gladbach,
wo er
genau.
ja in dieser Szene sowohl die gelbe als auch die gelb-rote Karte bekommt. Also sei nicht nur, dass er halt jetzt schon gelb hatte und dann irgendwie gemeckert hat und dann gelb-rot gekriegt hat, der gelb und dann gelb-rot gekriegt. Finde es ein bisschen übertrieben, tatsächlich, so wie das gehandhabt wird. Also, wenn man das von mir aus am Anfang und ihn dann ein Spieler mit gelb verwarnt, das ein bisschen restriktiver handhabt, ja, okay, von mir aus. Aber spätestens dann muss ich ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen und ihm sagen, pass mal auf, mein Freund, ich habe dir gerade gelb gegeben, jetzt noch ein Ding. Dann gehst du. Aber so wie es gehandhabt wird, finde ich es persönlich nicht gut.
Also ich sehe das komplett anders. Ich finde es sehr gut. Ich freue mich unfassbar, dass da endlich mal was gemacht wird. Und gerade im Fall von Player finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Er kriegt gelb, weil er meckert, kriegt gelb und läuft weg und winkt zweimal herablassend, wirklich gegenüber dem Schiedsrichter, winkt ab und also zwei, dreimal. Und kriegt dann gelb-rot, finde ich vollkommen in Ordnung, dass man das jetzt so auch durchzieht. Ich glaube nicht, dass das bis ans Lebensende irgendwie der Bundesliga so gehandhabt wird, aber ich finde es absolut richtig, dass man das jetzt auch mal restriktiv durchzieht, weil ich glaube halt eben nicht, dass wenn man sagt, du, ich habe dir gerade schon gelb gegeben, wenn du jetzt noch weiter modst, also wirklich noch einmal und also das hat man bisher immer gemacht, das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, man lernt es einfach nur, wenn es solche Fälle gibt. Es wird jetzt drei, vier Mal wird es jetzt passieren und da wird es dann Aufschrei geben und Diskussion und Koryphäen wie Lothar Matthäus werden sich auf deine Seite schlagen und sagen, es ist absolut lächerlich. Aber irgendwann wird es, glaube ich, hoffentlich der Normalfall sein. Ich hoffe, dass die DFL oder DFB oder wer auch immer für die Schiedsrichter zuständig ist, genau, dass sie dann nicht einknicken und es nicht zurücknehmen, diese Direktive. Von daher finde ich das gut. Jetzt zum Beispiel vorhin wieder beim Spiel Bayern, Paderborn, war es halt wieder so, hat einer von Paderborn gelb bekommen, weil er den Ball noch weggestupst hat. Also es gibt Freistoß für Bayern. Ich glaube, Kimmich will den Ball, geht so zum Ball und will ihn sich quasi gerade hinlegen, also bückt sich schon, um zum Ball zu gehen und sich den hinzulegen, um den Freistoß auszuführen. Und der Paderborner kickt ihn halt noch weg. Nicht weit, aber er kickt ihn einfach weg. Ist einfach unnötig und hat er gelb bekommen. Hat sich auch aufgeregt. Völlig zu Unrecht. Lass es doch einfach.
Ja, aber für dieses Ball wegstupsen, die Regel gab es ja theoretisch schon immer. Sie wurde ja noch nicht oder nicht konsequent angewandt, dass du für Ball weghauen oder Ball wegstupsen gelb kriegst. Er hätte ja dann konsequenterweise für das Meckern über die gelbe Karte noch gelb-rot kriegen müssen nach der neuen Geschichte.
Ja, es ist
Und
ja schon immer eine Frage, wie man meckert. Also ob man sagt, oh, Entschuldigung, was soll das? Oder ob man irgendwie herablassen gegen den Schiedsrichter dreimal abwinkt in sein Gesicht oder ihn anschreit oder so, das sind ja schon nochmal Nuancen, die da dann eine Rolle spielen.
ja, aber das ist es ja eben nach der neuen Regel nicht mehr. Nach der neuen Regel ist das Auslegungssache vom Schiedsrichter und da könnte es schon zu einer gelben Karte führen, wenn man jetzt natürlich nicht ganz ruhig und sachlich, entschuldigen Sie, Herr Schiedsrichter, könnten Sie mir bitte nochmal Ihren Pfiff erklären, dann natürlich nicht. Aber wenn du schon ein bisschen lauter und das dem Schiedsrichter, sagen wir mal, unangenehm auffällt, dann gibt es ja sofort Gelb. Und das halte ich einfach für überzogen, weil das hört sich jetzt tatsächlich blöd an, aber man kann sich besser ausdrücken. Emotionen werden halt schon unterdrückt dadurch. Das ist einfach so. Und da gucken so viele Leute zu. Es geht in den Spielen in aller Regel um so viel und jetzt sollen da alle wie Roboter rumlaufen, wenn ihnen eine Entscheidung nicht passt und dann sagen, oh ja, es tut mir leid, ich darf hier jetzt nichts mehr sagen und ja, und ich nehme alles hin, so wie es ist. Das finde ich tatsächlich überzogen, zumal wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, redet der ja hinterher auch nicht mit einem. Das wird dann einfach so unter den Teppich gekehrt, weil er darf von der DFB, von der DFL aus nicht reden und nicht sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, aber Spieler sollen jetzt alles hinnehmen und das finde ich passt einfach nicht zusammen.
Das ist dann eine andere Geschichte, aber ich finde überhaupt nicht, dass sich das, also dass da Emotionen unterdrückt werden. Also ist, genau, das ist ja immer dieses, oh ja, Emotionen gehören ja zum Fußball, da stimme ich ja vollkommen zu. Aber für mich ist das kein Widerspruch zu dieser Handhabe, weil Emotionen sind das eine. Emotionen ist, ich freue mich wahnsinnig über ein Tor, Emotionen, ich ärgere mich über einen Fehlpass, Emotionen, keine Ahnung, ja. Aber Emotion ist nicht unbedingt gegenüber einem Gegenspieler oder einem Schiedsrichter, sondern das ist dann, ja, also der Übergang zwischen Emotion und pöbeln oder beleidigend oder bedrohlich sein, das ist halt fließend, finde ich. Und da kannst du ja keine eindeutige Grenze ziehen. Deswegen muss man sie eher früher als später ziehen. Und ich denke halt, dass wenn man sowas unterbinden will, dann muss das am Anfang radikal sein und auf die Gefahr hin, dass es da vielleicht auch Aufschrei oder Diskussion gibt. Aber nur dann hat es, glaube ich, die Chance, dass nachhaltig wenigstens irgendwas hängen bleibt. Das wird nicht so weitergehen, aber es muss am Anfang, glaube ich, radikal sein, damit irgendwas hängen bleibt, weil sonst, wenn du jetzt schon gleich sagen wirst, ja, gut, aber versuchen es mal so ein bisschen und so ein bisschen, das wird nicht funktionieren. Weil ich kann dir mal vorlesen, wofür diese gelben Karten oder für welche Unsportlichkeiten die gegeben werden sollen, also was quasi als Unsportlichkeit definiert wird. Es ist das Fordern einer gelben Karte für einen Gegenspieler sowie das Fordern eines Videoassists, verbal oder mit Gesten, das außenwirksame Gestikulieren, zum Beispiel abwinken bzw. reklamieren, höhnische bzw. respektlose Gesten, jede Form aggressiven Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter, das Umzingeln des Schiedsrichters, Zeitspielverhinderung einer schnellen Spielfortsetzung und Simulation, also wenn irgendwie eine Schwalbe quasi, sowie das Auslösen einer Rudelbildung. Und das sind die Sachen, wofür es Gelb geben soll. Und ich sag mal, 80% davon hätte es sowieso schon immer Gelb geben sollen, laut Regeln, was auch jeder wusste. Es wurde einfach nur nicht durchgezogen. Und es kann doch keiner ernsthaft gegen irgendwas, was ich jetzt hier aufgezählt habe, kann doch kein Fußballfan ernsthaft irgendwas dagegen haben.
Also ich gebe dir soweit recht, dass das meiste davon gab es ja schon, es wurde nur nicht umgesetzt und ist ja auch sinnvoll. Aber bei diesem Punkt, wie stand es da schon, aggressives Verhalten oder sowas oder reklamieren oder wie auch immer. Es ist doch schon die Situation, was weiß ich, Spieler A läuft und kommt in einen Zweikampf mit Spieler B und es ist so eine 50-50-Sache, jetzt Foul oder Ball gespielt. Gibt es ja oft genug. Und dann ich als der Spieler, als ballführender Spieler, bin halt der Meinung, es war faul, der Schiedsrichter pfeift es nicht. Und so mit dem Adrenalin und sowas drin ist, sage ich natürlich ein bisschen lauter und vielleicht wird der Gissi Schiedsrichter, was soll das denn? Warum pfeifst du denn das Foul nicht? War doch ein klares Ding.
Dafür kriegst du kein
Und
Geld,
das ist
Jonas.
doch, doch,
Nein,
da,
nein.
dafür kannst du doch. Wenn du das ein bisschen lauter sagst, mit ein bisschen gestikulieren, hast du doch gerade auch vorgelesen,
Ja,
nicht gestikulieren, nicht aggressiv
aber
und
das wird ja in der
Aggressivität oder
Praxis nicht
nicht.
gemacht. Das ist ja nicht. Das ist ja.
Das wird in der Praxis gemacht. Das ist doch
Nein.
auch schon vorgekommen. Na klar, das ist auch schon nach der neuen Regel vorgekommen in der Bundesliga dafür gelb. Und
Also.
das halte ich persönlich für überzogen.
Also ich. Die Fälle, wo das jetzt hochgeschwappt ist, komischerweise wurde es sich ja auch nur dann echauffiert, in der medialen Darstellung oder Außenwirkung, als es zu diesen Platzverweisen geführt hat. Die anderen gelben Karten, wo es es auch gab, das hat ja keinen gestört, komischerweise. Für mich
Ja,
ist es, für mich ist,
es hat keinen gestört, weil es vermeintlich in Anführungsstrichen, das weiß man ja nie, aber halt spielentscheidend war. Also bei Player gegen RB zum Beispiel, das Spiel habe ich zufälligerweise gesehen, das mit Bremen habe ich auch nur gelesen mit Moisander, das habe ich nicht gesehen. Aber bei Player und RB ist halt das Spiel danach gekippt. Ob jetzt die gelb-rote Karte dafür der Auslöser war, kann man ja, klar, das kann man jetzt hinterher behaupten, aber weiß man ja nicht, ob es nicht sonst auch gekippt wäre. Aber deswegen spricht man drüber. Wenn es ja nur Gelb gibt dafür, hat es ja keine weiterreichenden Konsequenzen für das Spiel. Deswegen regt sich auch hinterher keiner drüber auf.
ja, aber es ist ja die Frage, aus welchem Grund man sagt, dass es spielentscheidend war. Also sagt man, also wenn einer ein grobes Foulspiel macht und rot kriegt, dann sagt man auch, ja, das war spielentscheidend, aber man sagt, naja, klar, aber der hat einfach ein grobes Foulspiel gemacht. Und ich glaube, da müssen wir halt hinkommen, dass wir nicht sagen bei sowas, ja, das ist dann, das hat der Schiri quasi verbockt, sondern der ist selber schuld. Er ist einfach selber schuld. Also für mich ist es so ein bisschen wie, in der Anfangszeit, als im Internet auf einmal die ganzen Verlage und Zeitungen, als die angefangen haben, Geld zu verlangen für Artikel, um Artikel zu lesen. Da hieß auf einmal, sag, was soll denn das? Wieso verlangen die alle jetzt Geld? Was ist denn da los? Und es war halt, weil du im Internet von Anfang an gewohnt warst, es ist alles umsonst, obwohl es damals schon eigentlich rückwirkend gesehen Bullshit war, aber du warst es gewohnt, es ist alles umsonst. Und auf einmal wollten quasi Menschen und Organisationen Geld für Leistung haben, was das Normalste der Welt ist. Und dann hat man sich auf einmal, gab es eine kurze Periode von fürchterlicher Aufregung und mittlerweile ist es völlig normal. Und ich glaube, dass es von der Empörungskurve und so, wie, also die ganze Verlaufskurve wird, glaube ich, da, hoffe ich, so ähnlich sein.
Garantiert wird so ähnlich sein. Das hat man ja auch beim Videobeweis gesehen,
Ja.
dass mittlerweile nicht mehr so hochkocht bei vielen, wie es halt gerade am Anfang war. Aber wenn man danach geht, es ist doch in einem Fußballspiel relativ oft auch so: Einer hat schon gelb und
Immer der
macht dann
gleiche.
noch mal immer der gleiche, macht dann noch ein taktisches Foul, wo er ja eigentlich, wenn man die Regel wirklich strikt auslegt, mit Gelb-Rot vom Platz gehen müsste.
Ja.
Viele, viele Schiedsrichter, oder es ist eigentlich der Normalfall in meinen Augen, gehen dann zu ihm hin, sagen noch ein Ding und dann gehst du. Also nutzen so ein bisschen den Ermessensspielraum, den sie haben. Ihn halt nicht gleich runterzuschicken, sondern ihm nochmal die letzte Warnung zu geben. Und da regt sich auch in der Regel niemand drüber auf, dass der Schiedsrichter das so handhabt. Außer dein
Ich.
Verein würde daraus einen Vorteil ziehen.
Genau.
Oder du. Ja. Aber dann müsste man doch quasi jede Regel im Regelbuch jetzt durchgehen und sagen den Schiedsrichtern, das Regelbuch ist jetzt Gesetz und ihr setzt es eins zu eins um. Alles, was da steht, bestraft ihr so, wie es vorgesehen ist.
Wofür ja Regelbücher eigentlich auch
Weil.
da sind.
Ja, aber man muss doch auch so ein bisschen, finde ich, das Spiel sehen, wenn das jetzt das brutalste Gehacke auf dem Platz ist, muss ich doch da mit ein bisschen schwereren Geschützen rangehen können, als wenn da jetzt nichts Großes passiert und es gibt so ein, zwei leichtere Fouls und kann das so ein bisschen laufen lassen. Wenn man jetzt alles komplett strikt durchsetzt, dann verpfeift man ja das Spiel permanent, dann sind ja nur noch Unterbrechungen. Alles macht den ganzen Spielfluss kaputt. Und das kann es ja in meinen Augen nicht sein. Und jetzt wurde da willkürlich drei, vier Sachen, die du ja auch vorgelesen hast, rausgegriffen, die jetzt auf einmal richtig, richtig restriktiv gehandhabt werden sollen.
Also,
Und das, ich persönlich finde es halt nicht gut.
vielleicht, mein Fokus liegt vor allem auch auf diesen ganzen Geschichten, die halt gegen den Schiedsrichter gehen. Weil ich tatsächlich finde, dass es da wirklich eine Vorbildfunktion gibt und wir haben, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben ein flächendeckendes Problem im Amateurfußball mit Gewalt gegen Schiedsrichter, um Gottes Willen. Aber jedes Mal, wenn ein Schiedsrichter irgendwie auf einem Amateursportplatz angegangen wird, verprügelt wird, verfolgt wird, bedroht wird, was immer wieder mal vorkommt. Jedes Mal ist einmal zu viel, weil am Ende, und ich bin immer noch selber betroffen, bin ich froh, wenn am Sonntag irgendeiner auf dem Platz steht und unser Spiel pfeift, weil sonst können wir nicht kicken. Es ist halt einfach banalerweise so. Und ich denke wirklich, dass das einen Einfluss hat, wie im Profisport mit Schiedsrichtern umgegangen wird. Wie, oder sagen wir es noch abstrakter, wie mit der Person umgegangen wird, die für die Durchführung des Spiels sorgt. Und ich denke, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Und ich habe im Zuge von der kleinen Recherche zu dem Thema jetzt, habe ich tatsächlich einen ganz interessanten und für mich aussagekräftigen Satz gelesen von einem namenlosen, anonymen Amateurschiedsrichter, der gesagt hat, dass, wie hat er das gesagt? Ah, genau. Die Amateurfußballer, die kopieren Torjubel, die kopieren Spielzüge von den Profis, die kopieren die Tricks, ziehen die Schuhe von denen an, aber die Verhaltensweisen, das sollen sie angeblich nicht kopieren, das erscheint ihm dann höchst fragwürdig. Und da ist, finde ich, schon was dran, weil die Vorbildfunktion auf anderen Ebenen ist definitiv gegeben. Die Profifußballer werden zum Vorbild genommen. Und ich denke halt auch bei solchen Sachen.
Und da unterscheiden wir uns. Also ich gebe dir mit dem, was du vorher gesagt hast, hundertprozentig recht. Gerade ohne diesen Amateurunterbau und die, man muss es ja so sagen, armen Schweine, die sich da zur Verfügung stellen, oftmals, die Spiele zu leiten, da ist alles, was passiert, ist einmal zu viel. Absolut. Ich persönlich finde aber, und diese Aussagen von dem anonymen Schiedsrichter ziehen sich ja bis hoch zum DFB im Prinzip. Ich finde, damit wird sich's ein bisschen zu einfach gemacht zu sagen, mal platt gesagt, und das steckt ja dahinter, wenn im Fernsehen ein Marco Reus den Schiedsrichter anmeckert, sieht man das im Fernsehen und morgen gehe ich auf meinen Amateursportplatz und mache das auch so, und wenn der Schiedsrichter mir blöd kommt, donner ich ihm eine. Das ist ja das, was dahinter steckt. Und ich finde, naja, man nimmt sich die Spieler zum Vorbild und wenn man sieht, dass die sich dem Schiedsrichter eben meckernd, gestikulierend gegenüberstehen, mache ich das auch und treib's vielleicht noch weiter auf die Spitze.
Aber da finde
Und ich
ich,
finde,
mag.
damit macht,
Ja, sorry.
ja? Ja, und ich finde, damit macht man sich's ein Ticken zu einfach. Die Probleme liegen wo ganz anders. Probleme liegen in meinen Augen in dem Punkt da, dass es halt wie überall in der Gesellschaft, in allen Schichten halt Menschen gibt, die nicht wohin wissen mit ihrer Aggressivität, das dann vielleicht da rauslassen. So Gruppendynamikprozesse spielen da eine Rolle und eben auch, dass wenn ein Verein so konsequent ist, dann einen rauszuschmeißen, der dann da halt eben sich dementsprechend verhalten hat, stehen vier neue Vereine auf der Straße und nehmen den auf. Sprich, die spüren ja nie eine Konsequenz daraus.
Ja, also
Und das sind für mich da eher die Probleme.
ich gebe dir recht, man macht es sich, oder es ist zu kurz gegriffen zu sagen, wenn wir das Problem so in den Griff kriegen, also wenn wir Angriffe auf Schiedsrichter in den Griff kriegen wollen, dann müssen die Schiedsrichter in der Bundesliga schneller gelb ziehen. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Es geht wahrscheinlich auch gar nicht primär um die Extremfälle, die auf den Amateursportplätzen dann stattfinden, sondern ich glaube, es geht um die grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Schiedsrichter, dass wirklich, und ich krieg's ja mit, und ich bin da selber auch manchmal kein Kind von Traurigkeit, aber es ist so, dass im Prinzip jede Entscheidung vom Schiedsrichter wird kritisiert, mal mehr, mal weniger, und das ist ja, also ist doch eigentlich kein Zustand, weil unsere Lieblings-Schiri-Doku, die mal in der ARD lief, da sagt der Protagonist mal an einer Stelle am Anfang, egal wie du pfeifst immer für einen und gegen den anderen. Jedes Mal. Und das heißt, dass bei jeder Entscheidung irgendeiner unzufrieden ist und sich dann auch irgendwie diese Unzufriedenheit Luft macht. Und das sind bei banalen Sachen wie wird ein Einwurf entschieden? Wird abseits gepfiffen? Ist es ein Foul im Mittelkreis? Also wirklich bei banalsten Sachen. Und jedes Mal wird sofort der Schiedsrichter adressiert. Und wenn man es mal mit anderen Sportarten vergleicht, da geht es ja auch. Also Basketball, Football, Handball, name it, irgendwelche Sport. In keiner Sportart wird der Schiedsrichter so permanent, egal auf welchem, ob es jetzt ein Grundrauschen ist oder ob das mit extrem aussteigt, in keiner anderen Sportart wird der Schiedsrichter bei jeder Entscheidung permanent angegangen, hinterfragt, kritisiert, beschimpft, sonst was. Jedes Mal bei jeder Entscheidung wird der Schiedsrichter im Fußball angegangen oder zumindest irgendwie adressiert. Und warum ist es im Fußball so und in keiner anderen Sportart? Und die Antwort ist, glaube ich, weil in anderen Sportarten, die insofern weiter sind, dass da von Anfang an oder ja, dass die einfach schon länger diese Regelung haben, dass der Schiedsrichter einfach tabu ist. So wie es jeder Kreisliga-Pele Wollitz in der Kabine vorm Spiel sagt: Hey Jungs, zum Schiri heute kein Wort. Ja, dummes Geschwätz. Natürlich sagst du immer zum Schiedsrichter ein Wort. Aber das ist nur im Fußball so.
Ich persönlich finde, halt, wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt und ich eben nicht beleidigend werde oder ihn körperlich angehe, sehe ich halt da auch kein Problem. Ich darf ja, also auch der Schiedsrichter ist ja nicht die allwissende göttliche Instanz.
Um Gottes Willen, nein.
Auch ihn darf ich während des Spiels mal hinterfragen. Und auch wenn ich das Gefühl habe, er pfeift relativ einseitig, darf ich ihm das auch sagen?
Du
Naja,
sagst es jetzt so sachlich, wenn ich das Gefühl habe, er pfeift ein. Aber du würdest es nie so sagen auf dem Platz. Du würdest sagen: Schiri, du pfeifst nur für die.
ja, würde ich sagen. Aber auch das finde ich in Ordnung, solange ich damit bei nicht Kopf an Kopf mit ihm stehe, also sobald ich halt keine Grenze damit überschreite. Und ich finde, das muss sich ein Schiedsrichter auch gefallen lassen. Genauso
Aber er pöbelt dich doch
wie
auf,
ja
wenn du
auch
spielst.
ein.
Er sagt doch auch nicht, wenn du eine Chance vergibst: Boah, sag mal, wie kannst du denn den daneben hauen? Sagt er ja auch
Ja,
nicht.
und das ist, nein, das ist aber doch ein Schwachsinnsargument. Er sagt doch aber auch, also Schiedsrichter, und auch wenn man sich jetzt eine andere RD-Doku mit dem Aytekin anguckt, wenn man ihn was fragt, dann sagt er doch auch nicht immer, oh, Herr Reus, nein, natürlich, und ich erkläre Ihnen das nochmal. Der sagt das doch auch lauter manchmal und auch manchmal nicht ganz so sachlich. Und das müssen sich die Spieler doch auch gefallen lassen.
Ja, es ist ja
Das ist doch
nur,
keine Einbahnstraße.
nee, wie gesagt, ich will auch nicht, ich will ja auch nicht auf die Extremfälle raus, sondern es geht um dieses permanente Grundrauschen während des Spiels, weil der Schiedsrichter ist eine Person, aber es sind 22 Spieler auf dem Platz. Und wenn über 90 Minuten irgendeiner von diesen 22 dich permanent beschallt mit: Schiri macht dies, Schiri macht das, da wirst du doch wahnsinnig. Und am Ende ist es doch so, wenn den Schiedsrichter in seiner, also auf Amateurebene in Anführungszeichen, Arbeit beeinträchtigt, nämlich dass er sich mehr darum kümmern muss und mehr auf die Spieler eingehen muss, die sich beschweren, und er währenddessen das Spiel gar nicht mehr leiten kann, dann haben wir doch irgendwie, dann stimmt doch das Verhältnis nicht mehr. Und dann hat es doch nichts mehr mit, was man sich gefallen lassen muss, zu tun.
Aber wenn du permanent beschallt wirst von dem gleichen Spieler, hatte man ja auch vorher schon die Handhabe, ihm nach den ersten 5 Minuten gelb zu geben, ihm zu sagen, jetzt Schluss. Und wenn er es dann noch 15 Minuten macht, hätte man ihn auch vorher schon mit Gelb-Rot vom Platz
Genau, aber es
sperren
machen ja
können.
21 andere auch.
Naja, und
Und
dann muss ich doch mal so.
das Ziel ist doch, so verstehe ich das und das finde ich auch richtig, das Ziel ist doch zu sagen: Hey, wir geben jetzt mal einzelnen Personen schneller die gelbe Karte und konsequenter die gelbe Karte, wenn sie vielleicht auch ein Vergehen machen, das man in Zukunft vielleicht nicht mehr mit Gelb ahnden würde, aber jetzt, um auch mal ein Exempel zu statuieren, jetzt machen wir das mal, damit sich diese Wahrnehmung ändert und man dann, und dass es diese permanente Beschallung eben gar nicht mehr gibt. Und dann verschieben
Ja,
sich ja die Grenzen auch wieder ein bisschen.
aber dann muss man doch auch die Frage stellen, wenn das die Intention wirklich ist, ich weiß nicht, ob es es ist, aber es kann gut sein. Wenn das wirklich die Intention ist, warum hat man dann das jetzt mal überspitzt gesagt bis hierhin kommen lassen, um so drastische Maßnahmen ergreifen zu müssen und hat einfach nicht vorher mal etwas konsequenter gehandelt?
Ja, du weißt doch, wie es ist. Warum hat man das mit dem Klimawandel so weit kommen lassen? Man hat auch gewusst, dass da irgendwas nicht stimmt. Und
Ja, aber
jetzt auf einmal gibt es halt
hier ist es
Demos.
doch, Ja, aber hier ist doch jetzt, warum hat man das denn nicht vorher gemacht, wenn das vorher so ein massives Problem war, was die Schiedsrichter auch, ich habe ja auch einen Schiedsrichter und Podcast-Hörer bei mir im Podcast, bei mir im Freundeskreis, die haben ja auch regelmäßig Sitzungen, wo die auch Erfahrungen weitermelden. Und wenn das so ein massives Problem vorher war, was permanent gemeldet wurde, warum hat man da nicht schon früher gesagt, gut, dann setzt es jetzt mal ein bisschen konsequenter um, gebt mal schneller gelb, gebt mal schneller gelb-rot dafür, mal schauen, ob sich das ändert. Warum hat man es bis jetzt kommen lassen und sagt so, ab jetzt, ab Start der Rückrunde, gibt's, übertrieben gesagt, beim ersten Wort gelb und beim zweiten gelb-rot.
Also warum das jetzt, was jetzt der Auslöser dafür war, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung, weiß ich nicht. Wäre tatsächlich mal interessant zu wissen.
Ich muss, Entschuldigung, ich muss sagen, also, weil ich fand jetzt nicht auf die Bundesliga gesehen, dass es in der Hinrunde arg viel besser oder schlimmer war als in den Jahren davor. Also mir ist
Nö.
zumindest jetzt nichts aufgefallen, wo man jetzt sagen
Nö.
könnte, aha, das war jetzt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen
Nee,
gebracht oder wie auch immer. Also das war so Business as usual, würde
Genau,
ich
vom
jetzt.
Gefühl her würde ich dir da vollkommen recht geben. Ändert aber nichts dran, dass wenn, also aus meiner Sicht jetzt gesehen, wenn ich das als Problem sehe, dass man es dann halt irgendwann angeht, finde ich jetzt okay, dass man da nicht einen speziellen Grund dazu braucht. Aber, also wie gesagt, warum das jetzt, was jetzt der Auslöser war, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber warum das nicht permanent gemeldet wurde mehr, ist ja, also ist für mich logisch, weil auch die Schiedsrichter das halt mittlerweile so akzeptiert haben, denke ich, dass es halt so quasi, naja, wenn ich halt dann pfeife, dann ist es halt so, dass mich da 22 Leute permanent anpflaumen. Das ist, weißt du, es war insofern halt nichts Besonderes mehr. Ist halt so ein schleichender Prozess gewesen. Oder vielleicht war es auch schon immer so, keine Ahnung. Aber ich will ja auch nicht, dass die, um Gottes Willen, dass die Schiedsrichter so als unantastbare Heilige hier hingestellt werden und als unfehlbare Gestalten. Die machen genauso Fehler wie die Spieler auch. Es geht einfach nur um einen gewissen Respekt, dass das eben nicht permanent adressiert wird, wenn der Schiedsrichter irgendeine Handlung vollzieht, sprich pfeift oder halt auch mal nicht pfeift. Das ist für mich so die Wurzel des Übels und dann kommen eben auch dann die ganzen Sachen dazu, die für mich völlig unstrittig sind, so wie diese ganze Zeitspiel-Scheiße und also die ganzen anderen Sachen, die ich da vorher noch aufgezählt habe. Ich glaube nicht, dass ernsthaft jemand das falsch findet, dass man sowas jetzt auch konsequenter ahndet. Und wenn doch, dann überlegt euch einfach mal nur, was wäre, wenn euer Verein 2-1 hinten liegt und die gegnerische Mannschaft irgendeine von diesen Aktionen macht. Schwalben, Zeitspiel, sonstige Geschichten, einfach mal überlegen. Es regt einen furchtbar auf.
Ja, aber das ist ja, was ich gemeint habe. Gegen 80, 90% von den Sachen kann man nichts sagen. Da sage ich auch nichts gegen. Zeitspiel nervt jeden, vor allem wenn dein Verein noch irgendwie ein Tor braucht. Das mit der Rudelbildung ist die größte Unsitte. Klammer auf, war aber jetzt, seit die neuen Regeln in Kraft sind, mindestens schon zwei Rudelbildungen, wo gar nichts gegeben wurde hinterher.
Wobei
Also
jetzt sind es auch
mit.
andere Rudelbildungen eher. Ich glaube, also vom Gefühl her würde ich sagen, dass diese klassischen Rudelbildungen, wie man sie früher kannte, wegen Fouls oder sowas, ich glaube, die gibt es tatsächlich gar nicht mehr so häufig. Es sind eher jetzt tatsächlich Rudelbildungen, wenn es diesen Videoschiedsrichter, also diesen Videoassistent gibt. Weil dann gibt es nämlich Rudelbildung um den Schiedsrichter rum und weil alle sagen, oh, guck dir das an, mach dies, mach das. Da gibt es jetzt eher
Ne,
Rudelbildungen, habe ich so ein Gefühl.
ich hatte jetzt im Auge Pokal Bremen-Dortmund und da gab es so eine klassische Rudelbildung.
Wegen Moisander.
Genau, wegen Moisander und Rähner. Und da hätte man dann ja, wenn ich das konsequent vollziehe, auch von jedem Verein einer vom Platz gestellt gemusst.
Ist richtig.
Und gegen so Sachen kann man nichts sagen. Ich finde aber, bei diesem Meckern. Und wir reden ja auch, ich meine, wir sehen es im Fernsehen, klar. Und wenn einer da auf ihn zuläuft und schreit und mit den Armen wedelt und so, dann weiß man, okay, das wird jetzt kein nettes Gespräch sein. Aber was sonst so nach Fouls und so zwischen denen geredet wird, das ist ja für den Zuschauer auch gar nicht immer so ersichtlich. Das hört man ja auch nicht.
Ist
Und
auch
ich finde,
okay.
da sollte weiterhin die Linie gefahren. Ja, sonst musst du dir halt Hand vor den Mund halten, ne? Wenn Dietmar Hopps Lippenleser da sitzt.
Richtig. Wir haben jetzt wieder
Und ich finde,
Zeit.
da sollte weiterhin der Schiedsrichter nach seinem Ermessen, wie läuft das Spiel, wie ist das bis jetzt gelaufen, wurde viel gemeckert, wenig gemeckert, sollte er weiter mit seinem Fingerspitzengefühl, und das sind alles Profis, zumindest in der Bundesliga, das so weiter handhaben, wie es bisher war.
Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weitergeht. Ich dachte, ich hätte mal gelesen, dass sie jetzt schon wieder so ein bisschen zurückrudern wollen. Dann habe ich aber auch gelesen, nee, sie wollen jetzt erst recht dabei bleiben, um nicht sich nachsagen zu lassen, dass das beim
Schwanz
ersten
eingezogen.
Gegenwind genau eingeknickt wird. Kann mir auch nur vorstellen, dass das die Variante ist, die jetzt gefahren wird, weil sonst ist es wirklich auch lächerlich, weil dann hätten sie es auch wirklich bleiben lassen können. Wie viele Rückrundenspiele hatten
Also
wir
wenn,
jetzt?
naja, was ist jetzt, vierte Rückrundenspieltag? Das wäre schon wirklich hart lächerlich. Vierte, fünfte Rückrundenspieltag.
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen, ja, also, wie gesagt, wenn man mal zu anderen Sportarten guckt, da ist es überhaupt kein Thema. In der NBA ist es total krass. Also da darfst du noch nicht mal den Schiedsrichter böse angucken. Also ernsthaft, da kriegst du ein technisches Foul und der Gegner kriegt einen Freiwurf. Klar, jetzt kommen natürlich die Leute und sagen, oh ja, wollen wir jetzt NBA oder US-Sportverhältnisse mit so klinischen Regeln? Nee, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen hier keine emotionslosen Zombies über den Platz laufen sehen, aber das schließt sich für mich nicht aus. Sondern in der NBA wird eben versucht, dass man jegliches Verhalten, das herabwürdigend oder respektlos gegenüber Schiedsrichter oder Gegner ist, dass das sofort bestraft wird. Und das weiß jeder. Und da beschwert sich auch keiner mehr. Also, das sind zum Beispiel so Sachen auch wie, wenn einer einen Dank macht und zu lange am Ring hängt, wird das als respektlos empfunden und da gibt es auch Strafen. Kann man jetzt alles diskutieren. Worauf ich aber nur raus will, ist, dass man da sicherlich das eine oder andere Mal gibt es dann Situationen, wo man dann sagt, okay, in dem Fall ist es vielleicht drüber. Das wird es immer geben. Das wird es auch in beide Richtungen geben, egal wie man die Regel auslegt oder die Regeln. Nur mir ist es eben so rum viel lieber, weil ich mir davon erhoffe, dass einfach sich da grundlegend was ändert, im Verhältnis von Spielern und Schiedsrichtern.
Und bei anderen Sportarten, wenn man jetzt NBA und sag mal so die
Auch Handball.
vielleicht die typischen, ja, beim Handball bin ich mir da nicht so sicher.
Da wird im Nachhinein wird immer gemotzt. Da heißt es im Nachhinein immer,
Ja,
der Schiri hat es verpfiffen, aber auf
ich
dem
gucke ja
Platz.
auch relativ viel Handball, also da kommt's auch wirklich auf das Spiel an, wie das gerade so von der Grundstimmung her läuft. Da gibt's ab und an auch mal vielleicht nicht so gehäuft wie beim Fußball. Das stimmt, aber das ist nicht so, dass das komplett außen vor ist und nur hinterher. Ist beim Handball nicht so. Das ist beim europäischen Eishockey, also beim deutschen Eishockey nicht so. Da wird auch ziemlich viel auf die Schiedsrichter eingeredet. Ich will da jetzt mal nicht sagen, dass es das ein reines Fußballproblem ist. Auch bei anderen Sportarten nicht in der Ausprägung wie beim Fußball. Ist aber halt auch die Frage, ob man es beim Fußball nur mehr mitkriegt, weil es natürlich am größten in den Medien ist, in Deutschland zumindest.
Das, ja, mag
Aber ich
sein.
würde würd andere Sportarten dann nicht per se ausnehmen.
Es hat einfach verschiedene Ebenen. Also die eine Ebene ist wirklich dieses permanente Grundrauschen, dieses permanente nach jeder Entscheidung irgendwas Richtung Schiedsrichter. Dann hat es die Komponente mit, wenn es wirklich auch bedrohlich wird. Und dann natürlich noch die tatsächliche Gewaltkomponente im Amateurfußball. Das ist im Profifußball Gott sei Dank nicht so. Und die drei Ebenen gibt es für mich so, aber die hängen halt dann doch irgendwie zusammen und du kriegst die eine nicht ohne die andere, also du kannst die eine nicht bekämpfen, ohne die andere zu bekämpfen, denke ich. Und deswegen ist es für mich einfach so ein guter Ansatz.
Aber ist doch gut, dann waren wir uns mal nicht einig.
Das ist fast schon eine Premiere nach 12 Jahren
Ich glaube auch,
Gegenpressing-Podcast.
ich glaube auch, so uneinig waren wir uns noch nie.
Ja, ist
Sonst ja immer
richtig.
mal in Nuancen schon, aber so vom Grund her noch nicht so uneinig waren wir uns, glaube ich, noch nie.
Ja, mir ist es auch fast unangenehm, dass ich für Schiedsrichter der Partei ergreifen muss, aber
Ich hoffe das, ich hoffe das.
ich hoffe, dass
Und
ich.
ich werde nächste Woche sicherlich einen Anruf bekommen von meinem Schiedsrichterfreund, der unseren Podcast hört und mir erstmal das anhören dürfen.
Ja, ich denke, dass er dann eher dann auf meiner Seite wahrscheinlich sein wird. Ich
Dennis,
muss
liebe Grüße.
nur aufpassen, ich hoffe nicht, dass irgendjemand aus meiner Mannschaft das jetzt hört, weil die würden sagen, ob ich denn eigentlich noch ganz sauber bin, weil das vielleicht dann auch von der falschen Adresse kommt.
Wenn du das nächste Mal einen Schiedsrichter anmeckerst auf dem Platz,
Du, ich
dann
hatte,
wirst du dir einen anhören dürfen.
wie gesagt, ich will nicht sagen bekannt, aber es gab schon so ein paar Situationen, wo dann auch da hieß, oh ja, klar, hier Sascha wieder.
Berühmt, berüchtigt.
Was dann, nee, was auch völlig zu Unrecht war, muss ich ja ehrlich sagen.
Natürlich. Was mich aber auch, weil wir die anderen Sportarten hatte, zu einer Frage führt, die wollte ich dir eigentlich das letzte Mal schon stellen, habe ich sie vergessen. Aber weil wir jetzt auch so viel von Handball gesprochen haben, kam sie mir, du hattest schon lange keinen Bericht mehr von dem besten
Richtig.
Berichtsschreiber aller Zeiten.
Ja, soll ich noch einen zum Besten geben?
Von mir aus gerne.
Ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle einen finde.
Aber hat echt schon lange nicht mehr, ne?
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, da sich ja beruflich da was verändert hat, habe ich jetzt den Newsletter gerade nicht mehr. Ich hab mir so einen Themenalarm gestellt, immer wenn. Wenn er was geschrieben hat, dass es dann kam. Ach, wie hieß er denn nochmal? Sag mal. Ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es lustig, weil seit sich da dann beruflich was getan hat, fahre ich mit dem jeden Morgen Zug.
Ja, da hast du quasi den täglichen Alarm.
Ah, da ist er hier. Rainer Wiedmann. The Legend. The Man, the Legend. Jetzt muss ich nur noch zu den Berichten kommen. Ja, gehen wir mal zum Newsüberblick. Vielleicht finden wir noch was. A-Jugend. Wo ist die B-Jugend? Wo ist die B-Jugend? Wo ist die
Vielleicht ist es
B-Jugend?
jetzt die A-Jugend. Vielleicht ist es jetzt die
Ah, da ist
A-Jugend.
es. Die B-Boys. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt nix. Also. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sauber zu Ende kriege. Also. In Aesops Fabel. Also vielleicht alle, die neu zuhören, wir hatten mal eine liebgewonnene Tradition, dass ich die B-Jugend Handballberichte meines ehemaligen Wohnorts zum Besten gegeben habe, wo es einen Schreiber gibt, der philosophisch und soziologisch, wissenschaftlich,
Historisch.
historisch Handballberichte verfasst und wo einfach die Vermutung naheliegt, da schlummert noch was Großes. Und um vielleicht da einfach noch ein Beispiel zu geben und die Sendung auch damit abzuschließen, würde ich jetzt einfach noch einen kleinen Absatz vorlesen. In Aesops Fabel mit dem Fuchs sind es die Trauben, die zu hoch hängen. Im schwäbischen Kernland in Pfullingen, in der Karl-Abb-Halle waren es ein paar verführerische Seidenwürste, die überdimensional groß auf einem Werbebanner prangten. Die hätten die B-Boys, das ist die B-Jugend, die hätten die B-Boys den Gastgebern, rein kulinarisch, metaphorisch, gerne vom Teller gezogen. Es blieb aber beim ernüchternden Nurgucken nicht anfassen. Dabei war der Start vielversprechend. Der Vorspeisenteller der Konstanzer wurde auf den Punkt und freundlich serviert. 3:1, 4:2. Das war dekorativ angerichtet, aber halt nur Amüsgölls, Appetithappen, Grüße aus der Küche und Versprechen, die nicht eingelöst wurden. Nicht sättigend, denn bald stockte das Konstanzer Spiel wie Rührei am Sonntagsbrunchbuffet auf der Warmhalteplatte einer Hafenspelunke. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald.
Ciao, ciao.